Wie können wir uns wieder verstehen? Ich bin fast sicher, dass jeder von uns, also es gehört einfach zum Menschsein dazu, was soll dieses fast? Jeder von uns stand schon mal in dieser Situation, dass da ein Graben ist zu einem anderen Menschen, dass eine Beziehung gestört ist und man sich nicht mehr versteht. Man bringt es anderen gegenüber, denen man dann sein Herz ausschüttet, so zum Ausdruck, wir verstehen uns nicht mehr. Es hat nichts mit Sprache zu tun. Es kann manchmal druckreif formuliert sein, aber trotzdem versteht man sich nicht mehr. Man kommt irgendwie alles in den falschen Hals. Kurz in eckigen Klammern, hier sorgt jemand halblinks vorne für Verständnis. Dass ich verstanden werde, dass die Bibel verstanden wird, also nur, dass ihr das wisst, da wird übersetzt hier links vorne. Vielen Dank, Marilena. Genau. Wie können wir uns wieder verstehen? Der heutige Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den wir uns ansehen werden, der hat uns etwas dazu zu sagen, wie wir uns wieder verstehen können. Zweite Frage, wie können wir sicherstellen, dass die Bibel richtig verstanden wird? Da gibt es auch so einen Graben, ne? Wir haben runtergescrollt zu einem Graben zwischen diesen beiden Figuren in dieser Grafik. Da ist ein Graben und manchmal stoßen wir auf einen Graben in unseren Bemühungen, die Bibel zu verstehen oder auch die Bibel zu vermitteln. Wir stellen fest, einfach so Bibelkenntnis, Bibelwissen, das ist alles in freiem Fall. In der Eltern-, Großelterngeneration war noch ein wesentlich größeres Bibelwissen immerhin da, ob ein Bibelverständnis, ein Verstehen von dem, was man vielleicht auswendig gelernt hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber wir sind jedenfalls im freien Fall, was das Wissen um die Bibel angeht und erst recht, was das Verstehen angeht. Und es gibt da so einen bestimmten Funk in der Geistesgeschichte in Europa und ja, in den USA ist da irgendwie so mitgehangen, mitgefangen ein bisschen. Da ist die Rede auch von so einem Graben, nämlich von einem geschichtlichen Graben. Es gibt so einen Brief von Gotthold Ephraim Lessing an einen Direktor Schumann, einen Lehrer. Das ist so ein klassischer Text, Religion, Gymnasium oder Mittelstufe. Irgendwann mal liest man den und da spricht Lessing über so einen garstigen Graben, der ihn trennt von der biblischen Überlieferung. Ein geschichtlicher, garstiger Graben. Genau, und um diese Frage, wie können wir sicherstellen, dass die Bibel richtig verstanden wird, da haben sich sehr früh schon auch Gräben zwischen Gläubigen und zwischen Kirchen aufgetan. Ich lese gerade, so ein kleines Hobby von mir, alte Kirchengeschichte. Und es ist anstrengend. Ich weiß jetzt schon, das, was ich lese, muss ich nochmal lesen, bis ich das verstanden habe. Es geht um Dreieinigkeit und was da für Streitigkeiten ausgebrochen sind und wie sich das verquickt hat, auf einmal auch mit Machtfragen, mit politischen Fragen. Da tun sich Gräben auf und es tun sich auch Abgründe auf. Also, und sie haben darum gerungen, das kann man ihnen attestieren, mit großem Ernst haben sie um das rechte Verständnis gerungen. Wie ist die Bibel richtig zu verstehen? Wie ist die Jesus-Überlieferung richtig zu verstehen? Vor allen Dingen, wie ist die Person Jesus, wie ist das zu verstehen, wahrer Mensch und wahrer Gott? Darüber wurde angeregt, diskutiert. Vielleicht so ein trauriger Höhepunkt dieser Diskussion, die sogenannte Räubersynode in Ephesus. Da hat ein Patriarch hat den Papst exkommuniziert in Rom. Beachtlich. Und daraufhin hat ein päpstlicher Gesandter in dieses Konzil, da waren irgendwie so 180, 170 Bischöfe zusammen in Ephesus, und hat nach diesem Beschluss, den Papst zu exkommunizieren, reingebrüllt, abgelehnt. Daraufhin ließ der Patriarch die Türen öffnen und ein Rollkommando stürmte die Basilika, bewaffnete Soldaten, randalierende Mönchen und ein lärmender Volkshaufen. Eine ägyptische Bruderschaft, die gewöhnlich Kranke pflegte und Tote begrub, knüppelte jeden Widerstand nieder. Also, da wurde nicht nur diskutiert. Und das ist irgendwie, es ist ein Sinnbild für diese letztlich verfehlte Theologie. Bei aller Bemühung um Klärung, wird letztlich durch das Verhalten und durch den Umgang miteinander das Evangelium völlig verdunkelt. Was für eine verfehlte Mission. In der Bemühung, in der leidenschaftlichen Bemühung um Klärung, um begriffliche Klärung, wird das Evangelium völlig verdunkelt. Und man kann hineinschauen, wo man will in der Kirchengeschichte, wo sich das verdichtet, wo sich diese Konfrontation, diese Auseinandersetzung, diese Streitigkeiten, diese Bemühungen um Klärung verdichten. Und das Recht, wo es gewalttätig wird, wird letztlich durch das Verhalten das Evangelium verdunkelt. Hier, wir nennen uns Friedenstadt Osnabrück. Und das hat den traurigen Hintergrund, dass es früher hier Frontlinien gab und dass hier auch diese Auseinandersetzung zwischen Konfession, evangelisch-katholisch, dass die hier in dieser Region aufeinanderprallten. Das war immer auch mit Machtfragen verquickt. Und dank sei Gott, 1648 wurde dann ein Frieden geschlossen. Aber der traurige Hintergrund war der, dass Menschen in ihren tiefen Glaubensüberzeugungen einander nicht stehen lassen konnten, sondern dass es Rollkommandos gab. Und letztlich eine Abkehr von Glaube in Europa, die wurzelt in diesen Entwicklungen. Also es gibt Langzeituntersuchungen über Gottesdienstbesuch. Ja, also diese schön großen Kirchen, die sich in allen Orten finden, manchmal in sehr kleinen Orten, riesige Kirchen. Schleswig waren wir vor einem knappen Jahr mit Schleswig angeschaut. Eine kleine Ortschaft, ne? Früher mal bedeutungsvoll, Schleswig-Holstein und so, hat von dieser Ortschaft Schleswig seinen Namen. Und eine Kirche, da kriegt man Nackenschaden, wenn man versucht, den Kirchturm oben zu sehen. Eine Riesenkirche, 20.000 Einwohner. Riesending. Man wollte vielleicht auch ein bisschen repräsentieren, aber es gab Zeiten, da waren solche Kirchen voll, auch in Europa. Die sind also durchaus für einen Bedarf gebaut worden. Und man stellt fest, mit diesem 30-jährigen Krieg, diesem grauenhaften Aufeinanderprallen von Fronten, da haben viele Menschen in Europa angefangen, den Gottesdienstbesuch schleifen zu lassen. Und es folgte so ein innerer Exodus, nachdem man das beobachtet hatte, ein innerer Exodus und ein Kopfschütteln. Auf beiden Seiten wird irgendwie das Doppelgebot der Liebe bejaht, aber man fällt übereinander her. Kann man verstehen, dass das Evangelium verdunkelt wird durch diesen fanatischen Eifer. Unser heutiger Abschnitt aus dem Markus-Evangelium hat uns etwas dazu zu sagen. Wir lesen Markus 12, Verse 38 bis 40. Vielen Dank. Unter anderem sagte er, Jesus, als er lehrte, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Lasst uns noch einmal beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese alte Überlieferung in Büchern, in alten Schriften, in Handschriften, die auf uns gekommen sind. Danke. Und wir bitten dich, dass dieses Wort heute an uns wirkt. Wir wollen nicht unsere Herzen hart machen vor deinem Wort, sondern wir wollen unsere Herzen öffnen vor deinem Wort. Wir bitten dich, rede zu uns. Amen. Genau, Schriftgelehrter, da steckt das Wort Schrift drin. Schrift ist immer schon irgendwie so das Medium der Verständigung gewesen, vor allen Dingen, wenn man es richtig ernst meinte. Und anders als heute ist Schreiben in der Antike ein anstrengendes Handwerk gewesen. Also man konnte nicht irgendwie per Drag and Drop irgendwelche Dokumente schnell mal kopieren, sondern das war oft eine Lebensaufgabe, ein Buch zu kopieren, ein Buch abzuschreiben. Das war ein Hauptberuf, Schreiber. Und so die Alphabetisierung, also wie viele Leute lesen und schreiben konnten, das war in Judäa damals, zur Zeit Jesu, gar nicht mal so schlecht verglichen mit dem Umland. Also es gab eine lebendige Tradition von Gelehrsamkeit anhand der Tora. Ein jüdischer Knabe, der musste lernen, viel auswendig lernen und wurde auch an Schrift herangeführt. Also ich habe da keinen genauen Prozentzahlen, aber es gibt so die Frage, konnte Jesus lesen und schreiben? Und man kann davon ausgehen, auch so historisch, dass er es tatsächlich konnte, wenn man sich einfach so dieses Bildungssystem, dieses Ausbildungssystem, die rabbinischen Schulen, was in den Synagogen lief, auch auf dem Land lief, wenn man sich das anguckt, wenn man das studiert. Außerdem hat Jesus mal in den Sand geschrieben, irgendwo das beschrieben. Also Jesus konnte wahrscheinlich lesen und schreiben. Und es war wahrscheinlich auch gar nicht so selten, dass Leute tatsächlich lesen konnten, schreiben vielleicht seltener. Genau, aber die Heiligen Schriften, die Tora, die waren eben nicht, die konnte man sich nicht irgendwie an jeder Ecke reinziehen, runterladen, wie heute. Wir haben nicht diese Inflation von Schrift, sondern das war nicht leicht, Zugang dazu zu haben. Man konnte es natürlich im Gottesdienst hören, aber selbst zu lesen, zu studieren, das konnte nicht jeder. Und da gab es eben diese Schriftgelehrten. Sie hatten Zugang zu den Heiligen Schriften. Das heißt, wenn auf der einen Seite Gott und sein Wort und seine Offenbarung, die Tora, wenn wir das auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite die Adressaten, das Volk Gottes, dann waren dazwischen gesetzt die Schriftgelehrten. Sie hatten die Aufgabe, Gottes Offenbarung zu kennen, wahrzunehmen, zu verinnerlichen und sie dem Volk weiterzugeben. Nun ist eben sehr erstaunlich, dass Jesus hier ein sehr hartes Urteil fällt über die Schriftgelehrten. Ein paar Informationen einfach zu Jesus und den Schriftgelehrten. Also wir gehen jetzt mal ein paar Schritte zurück und scannen mal kurz in den Evangelien, wie hat sich Jesus so zu Schriftgelehrten verhalten eigentlich. Also einmal, vielleicht ein bisschen erstaunlich angesichts dieses Textes, Jesus ist durchaus als Schriftgelehrter selbst aufgetreten. Er ist als Rabbi angesprochen worden. Einmal hat er sich über diese Anrede kritisch geäußert, aber er hat sie jetzt nicht ständig zurückgewiesen, diese Anrede. Und in dieser Zeit oder wenig später war für Schriftgelehrte war das eine gängige Anrede Rabbi. Dann finden wir zum Beispiel in Matthäus 13 im Gleichniskapitel so eine Seitenbemerkung von Jesus, eine positive Seitenbemerkung über Schriftgelehrte. Also Jesus äußert sich zumindest einmal auch positiv über Schriftgelehrte. Und zwar sagt er in diesem Satz, dass es Schriftgelehrte gibt, die in das Reich Gottes hineinfinden und die holen aus dem Schatz ihres Wissens Altes und Neues hervor. Und Jesus stellt das positiv fest als ein Schatz, eine Ressource. Wenn jemand im Reich Gottes ist und obendrein Schriftgelehrter, dann ist das sehr hilfreich, ist das sehr nützlich. Jetzt, warum geht Jesus hier die Schriftgelehrten so scharf an? Auch da, wenn man ein bisschen breiter guckt in den Evangelien, dann stellt man fest, Jesus hält ihnen vor, dass sie, also so räumlich gedacht, hier ist die Tora, Gottes Offenbarung, sein wunderbares, klares Wort. Da ist das Volk, dass die Schriftgelehrten nicht vermitteln, sondern dass sie blockieren. Er sagt einmal sehr bildhaft, ihr steht an der Tür des Reiches Gottes. Ihr geht nicht rein. Und die rein wollen, lasst ihr nicht reingehen. Ihr steht im Weg. Anstatt dass ihr vermittelt, verdunkelt ihr. Er erklärt das an einer Stelle sehr konkret. Diese Schriftgelehrten waren mit einem ganz bestimmten Verständnis der Tora unterwegs. Sie hatten zum Teil große Sammlungen, teils war das mündlich überliefert, teils war das auch verschriftlicht. Sie hatten sozusagen Tora-Kommentare, wachsende Kommentare dieser Tora und hatten zu allen möglichen alttestamentlichen Stellen, Tora-Stellen, Auslegungen. Und da gab es auch unterschiedliche Schulen. Der eine, man muss es so verstehen, der andere, man muss es so verstehen. Und da gab es auch Streitigkeiten, auch zur Zeit Jesu, zwischen diesen Schriftgelehrten. Also nicht nur zwischen Jesus und den Schriftgelehrten gab es Konflikte, sondern auch die Schriftgelehrten untereinander waren sich oft gar nicht grün. Da gab es auch unterschiedliche Parteiungen. Aber Jesus sagt ihnen durch diesen ganzen Kommentar, dieses ganze Gedöns, was mit guter Absicht geschrieben wurde von Schriftgelehrten. Er sagt, damit verdunkelt ihr die Schrift. Ihr seht nur noch, ihr versteht das Wort aus der Tora nur noch in der Brille dieser Auslegungssysteme. Ihr hört gar nicht mehr das Wort selbst, sondern ihr hört nur noch eure 30 Ausführungsbestimmungen für das Sabbatgebot. Aber ihr hört nicht mehr und ihr versteht nicht mehr. Und das ist auch die Art und Weise, wie ihr vermittelt. Ihr verdunkelt. Mit euren ganzen Kommentaren und Auslegungen und Verständnishilfen verdunkelt ihr das Schriftwort. Dann ein weiterer Vorwurf an die Schriftgelehrten. Sie tun nicht, was sie lehren. Er sagt einmal sogar, was sie lehren ist gut. Hört auf das, was sie lehren. Aber folgt nicht ihrem Beispiel. Also das, was sie lehren, die Schriftgelehrten, und was sie leben, steht auseinander. Und heute in unserem Abschnitt legt Jesus offen, was dahinter steckte bei den Schriftgelehrten. Das ist sehr scharf. Also wenn man so angesprochen wird, ich irgendwie in meinem Herzen, ich übersetze manchmal Markus-Texte und ich hätte fast letzten Sonntag Schriftgelehrte mit Theologen übersetzt. Habe mich gefragt, wir sind heute Schriftgelehrte, na klar, Theologen. Also, wie soll ich sagen, ich gerate ins Visier durch diesen Abschnitt, stelle ich fest. Ja. Ich habe ein bisschen mehr Zugang zur Heiligen Schrift als die meisten hier. Ich hatte sogar das Privileg, Altsprachen ein bisschen zu lernen, viele Kommentare zu lesen. Und mir ist ein bisschen unbehaglich da, wenn ich mich damit beschäftige. Also, was zählt Jesus hier an? Wo sagt er, wo ist die Gefährdung? Wo wird Schriftgelehrsamkeit, die Jesus ja nicht an sich schlimm findet, aber wo wird Schriftgelehrsamkeit gefährlich oder zu einem Hindernis? Schauen wir uns das nochmal an. Also, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Also, sie sind offensichtlich ein wenig selbstverliebt. Sie leben aus der Anerkennung, aus dem Respekt der Menschen. Sie genießen ihre besondere Rolle. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Auch da genau derselbe Punkt. Sie leben emotional von der Anerkennung. Sie bedienen sich von der Anerkennung der Menschen. Es ist für sie eine starke Triebkraft, die Anerkennung von Menschen. Sie genießen das. Sie sprechen zum Schein lange Gebete. Und Jesus ist nicht zimperlich, darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Ehre, das Stichwort Ehre, das zeigt es uns. Sie nehmen sich selbst zu wichtig, ich versuche es mal zusammenzufassen in unseren Worten, sie sind aufgrund ihres Bildungsvorsprungs gefangen in Selbstüberschätzung und Überheblichkeit. Es geht ihnen um die Anerkennung von Menschen, um Status. Sowas ist eigentlich eine Herzensfrage. Jesus kann das den Schriftgelehrten auf den Kopf zusagen. Wenn wir das untereinander tun, ist das irgendwie fragwürdig, weil wir einander nur vor die Stirn schauen können. Und wir haben manchmal eine Ahnung, dass jemand etwas aus Anerkennungssucht tut, aber wirklich wissen, tun wir es nicht. Das ist ein geheimer Bereich, das weiß Gott, warum wir etwas tun. Also hier ein total spannender, wichtiger, zentraler, interessanter Hinweis. Zunächst einmal, um unser Herz zu prüfen und nicht um die Herzen von anderen zu prüfen. Wie können wir die Schriftworte richtig verstehen? Wir müssen unser Herz prüfen und gucken, was spielt da eine Rolle bei der Meinung, die ich so vehement vertrete, entweder biblisch-theologisch oder auch in anderen Fragen. Was spielt da eine Rolle? Was treibt mich da an? Und Jesus setzt hier ein krasses Warnschild und er fordert uns alle zunächst einmal auf, unser Herz zu prüfen. Was spielt da? Spielt da Suche nach Anerkennung eine Rolle? Und ich kann euch jetzt schon die Antwort geben. Ja. Ja. Und zwar bei uns allen. Wir sehen das schnell bei anderen. Aber es spielt bei uns allen eine Rolle. Wir können uns da nicht rausfinden. Aber wir sind alle in der Gefahr, Schriftgelehrte in diesem Sinne zu werden. Das ist eine Gefährdung bei uns allen. Paulus haut was Interessantes raus in einer Debatte über Götzenopferfleisch. Eine spannende Debatte. Es geht um in der neutestamentlichen Gemeinde, in einer Gemeinde um Korinth, genau. Da geht es darum, ob man bestimmtes Fleisch genießen darf, das in irgendwelchen schlimmen, okkulten, spiritistischen Sitzungen den Dämonen geweiht wurde. Also keine Kleinigkeit. Das Fleisch wurde auf Märkten verkauft und es war eine Debatte unter Christen. Infiziert man sich jetzt irgendwie damit, geistlich, wenn man das genießt? Es ist, also ich finde die Schrift, ich finde die Bibel so krass, weil, oder so toll, weil diese Debatten gibt es, gab es und gibt es unter Gläubigen zu allen Zeiten. Dürfen wir das genießen, dürfen wir das nicht genießen, dürfen wir das konsumieren, dürfen wir das nicht konsumieren? Und ich finde es mal erstaunlich, wie entspannt Paulus da ist. Er klärt diese Frage letztlich nicht. Sondern er haut raus, jeder soll sich, also man könnte sagen, was für ein Wischiwaschi-Standpunkt. Aber Paulus sagt, jeder soll in seiner Sache gewiss sein. Also er gibt jetzt nicht unbedingt starke Orientierung, aber was er sagt ist, achtet aufeinander, geht rücksichtsvoll in diesem Nebeneinander von unterschiedlichen Standpunkten, da geht damit um, rücksichtsvoll miteinander um. Auf jeden Fall mitten in dieser Debatte, darauf wollte ich eigentlich hinaus, in 1. Korinther 8, Vers 1 haut er raus, Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Liebe und Erkenntnis. Wenn Erkenntnis ein zu starkes Gewicht bekommt, wenn wir unser Ego aufbauen durch Erkenntnis, dann nimmt das zu. Dann wird das schärfer, die Konfrontation, die Auseinandersetzung und die Verständigungsschwierigkeiten. Das wird schwieriger. Das Alte Testament, die ersten Kapitel, liefern eine ganz starke und wunderbare Deutung für dieses Phänomen, der Turmbau zu Babel. Babel, auch in unserer Sprache, diese Silben, die bringen das zum Ausdruck, man versteht sich nicht mehr, Sprachverwirrung. Und was steckte dahinter? Dieses Streben des Menschen, so sein zu wollen wie Gott. Dass der Mensch, er wollte sich selbst in diesem Turm vor Gott aufbauen. Das ist dasselbe wie das, was Jesus in den Pharisäern, in den Schriftgelehrten anspricht. Diese Gefahr, selbst groß dastehen zu wollen für uns. Dasselbe entdecken wir beim Turmbau zu Babel. Dieses groß sein wollen, sich groß machen wollen. Das ist die Gefährdung der Schriftgelehrten. Und das ist der Fluch von Babel. Sie wollten groß sein, sie wollten sich einen Namen machen. Und dann verwirrt Gott die Sprachen und das Ergebnis ist, sie verstehen sich nicht mehr. Ich glaube, es geht um viel mehr als einfach nur, dass es damals dann auf einmal Aramäisch und Altägyptisch und Persisch gab oder so. Das auch. Aber das geht weit darüber hinaus um die Sprachbarriere. Die hat da auch nach biblischem Erzählfaden ihre Wurzel, aber es geht um mehr. Dieses ganze Problem, was dann entsteht, dass Menschen sich trennen. Man wollte groß bauen, dann trennt man sich. Gefährdung. Man will groß bauen, Sprachverwirrung, man versteht sich nicht mehr. Diese Kräfte, die auseinandertreiben. Nachtigall, ich höre die Trapsen. Wir versuchen oft, einen Mangel an Verständnis auszugleichen durch ein Mehr an Schrift und Sprache. Das ist diese Tragik. Ne? Also wenn man sich nicht mehr versteht, dann führt man Gespräche und dann führt man noch mehr Gespräche. Dann schreibt man Dinge nieder, schreibt man noch mehr nieder und es wird immer mehr. Ne? Es geht exponentiell nach oben, die Sprache, aber das Verständnis geht oft in den Keller. Und am Ende ist das da, was eben am Ende dieser Geschichte vom Turmbau zu Babel da ist. Ist Trennung da, wo eigentlich etwas Großes entstehen sollte. Viele Publikationen und druckreife Sprache von Theologen nützt auch nicht dem Bibelverständnis. Irgendwann wird das so unübersichtlich, dass die Menschen sich frustriert und enttäuscht von Glauben abwenden. In Gesprächen ist es oft, geht der Schuss nach hinten los, je mehr wir uns um Kopf und Kragen reden, in unserer Verständigung, in unseren Spannungen, die da sind, und auch in der Vermittlung des Glaubens, meine Beobachtung. Je mehr man redet, je mehr Kommentare, das Verständnis wächst nicht unbedingt. Wir hatten noch nie so viel Kommentare und noch nie so zugänglich wie heute. Und es ist doch eine große Entfremdung von der Offenbarung da. Ich möchte euch jetzt auf der Zielgeraden mitnehmen in eine Stimme, die ich sehr erfrischend finde, zum Thema, wie können wir sicherstellen, dass wir die Bibel richtig verstehen. Und zwar, genau, der Herr hier. Es gibt ein schönes Bild, wo da zwinkert er mit dem Auge. Es gefällt mir noch besser, aber es ist wahrscheinlich rein retuschiert. Ja, ich lese euch einfach ein paar Sätze vor von Luther, wie man die Bibel gut verstehen kann. Habe ich aus einem Buch, genau, vom unfreien Willen. Da habe ich das alles gefunden. Der Heilige Geist ist der allereinfältigste Schreiber und Redner, der im Himmel und auf Erden ist. Also Luther sagt, Heiliger Geist steht hinter der Bibel, hat das Bibelwort inspiriert. Und er sagt, der Heilige Geist ist der allereinfältigste Schreiber und Redner, der im Himmel und auf Erden ist. Es ist auf Erden kein klareres Buch geschrieben worden als die Heilige Schrift. Sie ist gegenüber anderen Büchern wie die Sonne im Vergleich mit jedem anderen Licht. Denn weil die Heilige Schrift so einfältig wie keine andere redet, darum werden die Gelehrten an ihr zu Schanden. Darum versteht sie nur, wer die eigene Unwissenheit bekennt und dem Heiligen Geist die Ehre gibt. Ein Satz noch. Dass aber in der Heiligen Schrift etliche Dinge verborgen sein sollten, das ist zwar in die Welt ausgeschrien durch die gottlosen Sophisten, das war, damit meint er, ja, egal. Es hat aber der Teufel, spannende Deutung, es hat aber der Teufel durch solch Vorgeben vom Lesen des göttlichen Worts abgeschreckt und die Heilige Schrift verächtlich gemacht, damit er seine verderblichen Lehren aus der Philosophie der Kirche zur Herrschaft brächte. Seine Deutung. Letztes Wort. Mit derselben Dreistigkeit möchte der die Sonne und den Tag der Dunkelheit beschuldigen, der sich selbst die Augen verhängte oder vom Lichte in die Finsternis ginge und sich verberge. Also Luther sagt, wer sagt, die Bibel ist unklar, das ist wie jemand, der sich eine Plastiktüte über den Kopf zieht und sagt, die Sonne scheint nicht. Es mögen also die elenden Menschen aufhören, die Finsternis und Dunkelheit ihres Herzens mit gotteslästerlicher Verkehrtheit der überaus hellen Schrift Gottes zur Last zu legen. Also das ist mal Luther, ich liebe das, der haut einfach so einen raus und da hat man echt erstmal zu denken und zu arbeiten. Mir gefällt das total. Luther sagt, die eigentlichen Verständnisschwierigkeiten, die liegen nicht daran, weil das irgendwie historisch und alles schwierig ist, sondern die Verständnisschwierigkeiten liegen daran, dass wir es eigentlich verstanden haben, aber nicht hören wollen. Der eigentliche Graben, sagt Luther, ist jetzt nicht irgendwie ein großer Verständnisgraben oder ein großer historischer Graben, sondern der eigentliche Graben, der eigentliche Abgrund ist in unserem Herzen, dass wir bestimmte Dinge nicht so gerne hören wollen. Ich gehe jetzt mal einfach, ich weiß, man kann sich daran reiben, ist völlig okay. Ich gehe mal mit diesen Statements von Luther jetzt zurück zu den Eingangsfragen. Wie können wir also sicherstellen, dass die Bibel richtig verstanden wird? 5 Punkte habe ich für euch. Durch, erstens, Demut, das sagt Luther. Die eigene Armut bekennen, anerkennen. Egal, wie viel wir schon wissen, wie viel wir schon gelesen haben. Eines der letzten Worte Luthers ist, wir sind Bettler, das ist wahr. Zuversichtliches Sprechen, gläubiges Sprechen. Nicht rechthaberisches Sprechen, aber zuversichtliches und gläubiges Sprechen. Aussprechen der Worte Gottes. Festhalten an der Klarheit. Jetzt kein borniertes, verbohrtes, rechthaberisches, aber ein liebevolles, standhaftes, zuversichtliches, gläubiges Festhalten an der Klarheit. Ich habe das für mich, es sind ein paar Fachleute unter uns da, sage ich mal, ich bin Fan von einer schlanken Hermeneutik. Also nicht zu viele Kommentare. Wir bilden uns oft ein, wir könnten alles erklären. Wir sollten einfach das Wort Gottes mehr zum Klingen bringen und darauf vertrauen, dass es selbst wirkt. Dann Kenntnis des eigentlichen Grabens. Ja, es mag geschichtliche Gräben geben. Geschichtliches Wissen zu haben, ist an der einen oder anderen Stelle wirklich hilfreich. Aber die eigentlichen Gräben überwindet man nicht durch Studium von Sprachen oder historische, also geschichtliche Studien, sondern die eigentlichen Gräben, die liegen in unseren Herzen. Und die werden letztlich überwunden durch den Heiligen Geist, durch die Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das sollten wir wissen, das müssen wir wissen. Es hilft nichts in unseren Überzeugungsversuchen, wenn wir Sprache immer mehr vermehren, immer mehr schreiben, immer mehr reden, immer mehr Druck mit Sprache aufbauen. Es hilft nichts. Der Heilige Geist tut das Eigentliche. Zweite Eingangsfrage. Wie können wir uns wieder miteinander verstehen? Habe ich auch 5 Punkte für euch? Durch Demut, durch zuversichtliches, gläubiges Sprechen miteinander. Ja, wenn man erstmal dem anderen böse Absichten unterstellt, dann wird es ganz schwierig. Zuversichtliches, gläubiges Sprechen. An Gott glauben und daran glauben, dass der andere es ehrlich und gut meint, auch in einem Konflikt. Dass es nicht böse meint, sondern dass auch er es ehrlich und gut meint. Zuversichtliches, gläubiges Sprechen. Festhalten an der Klarheit, deutlich sein, klar reden, einfach reden, keine Winkelzüge. Durch die Kenntnis des eigentlichen Grabens, vor allen Dingen in unseren eigenen Herzen, und durch die Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch zum Heiligen Geist noch einfach dieser kleine Wink mit dem Zaunpfahl. Eine Folie haben wir noch, genau. Dieser Fluch von Babel mit der Sprachverwirrung, wo wurde der überwunden? Er wurde an Pfingsten überwunden. Die Jünger sprachen und jeder hörte in seiner Muttersprache. Der Heilige Geist, der ist der große Kommunikator und der große Übersetzer. Und wenn wir vermitteln wollen, wenn wir den Glauben vermitteln wollen, wenn wir auch bei Meinungsverschiedenheiten vermitteln wollen, ausgleichen wollen, wir brauchen hinten und vorne und unten und oben und überall die Kraft des Heiligen Geistes und seine Liebe. Babel begann es, dass Menschen auseinandergedriftet sind. Pfingsten begann diese große Sammlung. Babel oder Pfingsten, wir haben immer wieder die Wahl, wenn wir Gemeinde bauen. Wir können die Babel-Effekte haben, die gab es in der Kirchengeschichte. Finden wir genügend Beispiele dafür. Aber dank sei Gott, es gibt auch viele Pfingstbeispiele, wo Sammlung entstanden ist und wo Großes entstanden ist. Ich schließe mit einem Beispiel gestern vom Männertag. Dirk Schröder klang schon an, rechnet auch mit dem Reden Gottes, mit dem prophetischen Reden Gottes, mit dem Reden des Heiligen Geistes. Der macht so Segelturns mit Männern und erzählte von einem Segelturn, dass er bestimmten Leuten, seinen Mitfahrern da auf dem Boot, dass er denen sagt, was er vom Heiligen Geist empfindet. Und dann war jemand da an Bord bei seiner Crew, der glaubte nicht an Gott, war mitgefahren, weil er irgendwie an diesen Männerfragen interessiert war. Und dann sagt Dirk Schröder dem, für dich habe ich Folgendes, geh zum Bug des Schiffes, Gott will dir dort was sagen. Der Typ ist achselzuckend nach vorne gegangen, Dirk Schröder hat sich irgendwie mit dem Nächsten beschäftigt und nach einer halben Minute hören sie ein lautes Platsch. Und der Typ war über Bord gegangen, erstmal brach Hysterie aus, Unfall, was eigentlich passiert, er hält an. Sie fischen ihn raus und der Typ, der nicht gläubig war, sagt, ich war kaum da vorne. Da hat Gott zu mir gesagt, spring ins Wasser, ich will dein Leben neu machen. Er ist ins Wasser gesprungen. Sie haben ihn rausgefischt, sie haben hinterher dann befunden, das war wahrscheinlich seine Taufe. Dann hat er noch aus den Hosentaschen Drogen, die er mit hatte, rausgekramt und hat neu angefangen mit Gott. Jetzt überlegt mal, was würden wir uns um Kopf und Kragen bemühen? im Gespräch darum, dass jemand seine Meinung ändert, seinen Standpunkt ändert. Dirk Schröder hat es vom Heiligen Geist auf dem Herzen, einfach zu sagen, geh mal nach vorne, ich glaube, Gott will mit dir selber reden. Was für ein Fortschritt. Das wünsche ich mir, das will ich sehen unter uns. Und dazu möchte ich Mut machen, auch gerade da, wo du vielleicht, wo es gerade gegeneinander geht. Überlass den anderen Gott. Gott wird mit ihm reden. Ich bitte meine Mitmusiker, nach vorne zu kommen. Das werden wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt mit Gott reden. Und ein Lied habe ich euch mitgebracht. Viele von euch kennen das schon. Aber es ist nochmal eine Einladung auch, so mit diesem menschlichen Kämpfen und Streiten um die Wahrheit und die richtige Meinung zur Ruhe zu kommen und Gott Raum zu geben.